Genau, also ganz wichtig ist, Salicylsäure ist einfach nur relativ schlecht wasserlöslich. Man kommt dann manchmal auf den Gedanken, dass man vielleicht irgendwie Wärme zuführt. Dann geht sie ein bisschen besser in Lösung, aber da kommt es tatsächlich relativ schnell zu einer Übersättigung. Und wenn das Ganze dann wieder abkühlt, dann wachsen wirklich richtig schöne Zentimeter große Kristallnadeln in der Rezeptur beim Kunden dann zu Hause, was natürlich nicht allzu toll ist.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcast-Zeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Salicylsäure, ein alter Hut? Keineswegs. Bei der Verarbeitung in halbfesten Zubereitungen lauern einige Fallstricke. Meine Kollegin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von das PTA-Magazin unterhalten sich heute über diesen sehr häufig eingesetzten Wirkstoff in der Rezeptur. Sie sind neugierig geworden? Dann gleich mal reinhören in unseren Rezepturplausch. Viel Spaß dabei und empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk gern weiter. Liken nicht vergessen!
Hi Sarah, grüß Gott und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rezepturplausch mit dir. Freut mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst.
Hallo liebe Steffi, erstmal herzlichen Dank für eure Einladung und ich freue mich natürlich total, dass ich heute wieder dabei sein darf und bin ganz gespannt auf unser heutiges Thema.
Ja, das heutige Thema ist, wie du es in unserem Vorgespräch benannt hast, ein alter Latschen, nämlich die Salicylsäure. Die haben wir heute auf dem Zettel. Und kennst du das eigentlich auch? Also immer, wenn man so ein Gefäß mit Salicylsäure öffnet, dann muss man erstmal kräftig niesen. Also zumindest, wenn man keine Maske auf hat.
Ich wollte gerade sagen, also normal sollte man ja schon aus arbeitsschutztechnischen Gründen so ein Gefäß nicht ohne Maske aufmachen. Aber Hand aufs Herz, wahrscheinlich hat das jeder schon mal gemacht. Und um mal kurz reinzuschauen, ob noch genug drin ist oder so. Und ich muss mir da ein Niesen auch massiv unterdrücken.
Ja, also das ist krass, muss ich jedes Mal. Ich selber verbinde noch eine ganz andere Sache mit Salicylsäure zu meinen Anfangszeiten in der Apotheke. Das ist gefühlt mittlerweile auch schon in der Steinzeit. Da haben ältere Damen bei uns immer Salicylsäure gekauft. Das war so eine Apotheke auf dem Land und die wollten damit ihre selbstgemachte Marmelade konservieren. Die haben dann oben so eine ganz dünne Schicht Salicylsäure auf ihre Marmelade gestreut und das Ganze mit Zellophan abgedeckt. Ich fand es immer total grauslig damals, aber es scheint geholfen zu haben.
Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es auch ein bisschen eklig und kenne die Story auch nur von dir. Heutzutage tatsächlich geben wir das für diesen Zweck nicht mehr ab. Und es gibt ja wirklich für die Lebensmittelbereiche auch jetzt bessere Konservierungsmethoden.
Ja, zum Glück. Wie gerade erwähnt, Salicylsäure wirkt konservierend, autokonservierend in Rezepturen. Sie hat aber auch noch ganz andere Eigenschaften. Und gegen was wird sie denn in der Rezeptur hauptsächlich verordnet?
Ja, sie wirkt ja auch noch antiseptisch und analgetisch und in der Dermatologie wird sie hauptsächlich eingesetzt als Keratolytikum. Und somit sind auch die meisten Rezepturen, die wir so in der Apotheke herstellen und es sind doch sehr viele und auch schon sehr lange stelle ich diese her, drum auch der alte Latschen, immer wieder Rezepturen, die einfach ein Erweichen oder Auflösen von vorhandenen Stellen machen sollen.
Mhm. Auch wenn es ein alter Latschen ist oder vielleicht gerade deswegen, es gibt jede Menge galenische Fallstricke, wenn ich Salicylsäure so in halbfesten Zubereitungen verarbeiten möchte, in die ich mich dann auch, wenn ich nicht aufpasse oder ja, mich nicht wirklich damit beschäftige, ganz schön verheddern kann. Benenn doch mal die wichtigsten Fallstricke.
Genau, also ganz wichtig ist es, Salicylsäure ist einfach nur relativ schlecht wasserlöslich. Man kommt dann manchmal auf den Gedanken, dass man vielleicht irgendwie Wärme zuführt. Dann geht sie ein bisschen besser in Lösung, aber da kommt es tatsächlich relativ schnell zu einer Übersättigung. Und wenn das Ganze dann wieder abkühlt, dann wachsen wirklich richtig schöne Zentimeter große Kristallnadeln in der Rezeptur beim Kunden dann zu Hause, was natürlich nicht allzu toll ist. Und in wasserfreien Rezepturen, da hat uns unser Galeniklehrer immer eingebläut, niemals nur im vollautomatischen Rührsystem zu arbeiten, weil man braucht immer eine Kernzerkleinerung. Die Substanz muss einfach fein verrieben und fein verteilt sein und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Genau, elektrische Rührsystem verteilt sie zwar gut, aber zerkleinert sie nicht.
Genau, also man kann natürlich schon auch mit so einem elektrischen Rührsystem arbeiten, aber da würde ich dann eher dazu raten, dass man sich eben auf ein Rezepturkonzentrat begrenzt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was muss ich denn in Sachen Teilchengröße beachten?
Schön ist natürlich, wenn man einfach schon einen fein mikronisierten Wirkstoff einkauft, also ein feines Pulver, dann hat man da schon die größte Arbeit getan. Aber auch da gilt es einfach, am besten vorab mit einem Paraffin anzureiben, also das dünnflüssige Paraffin, und dann einfach nach und nach einzuarbeiten, dass man dann wirklich eine schöne, feine Creme nachher bekommt.
Und ich kann ja nicht nur mikronisierten Wirkstoff einkaufen, Rezepturkonzentrate kann ich auch einkaufen, aber auch selber herstellen.
Genau, wenn man es selber herstellt, dann sollte tatsächlich dieser Drei-Walzen-Stuhl oder die Salbenmühle zum Einsatz kommen, weil nur da bekommt man dann wirklich eine kratzpartikelfreie Grundlage einfach hin, und man möchte das Ganze ja immer wieder weiterverarbeiten, so muss einfach schon das Grundprodukt passen, dass man sich dann die Mühe in den künftigen Rezepturen sparen kann.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, so in der Praxis ist es doch wahrscheinlich praktikabler, man kauft das Rezepturkonzentrat ein. Oder wenn man das selber herstellen und noch durch den Drei-Walzen-Stuhl jagen muss, braucht man auch ein bisschen Zeit.
Absolut. Also ich glaube, wenn man da nicht so gut geübt ist und vor allen Dingen ist auch das Reinigen wieder von dem Drei-Walzen-Stuhl, das kostet halt einfach Zeit.
Also ihr kauft dann auch das
Rezept? Wir kaufen das ein, ja.
Okay. Stichwort Kristallwachstum. Du hast vorhin die schönen langen Nadeln erwähnt, die dann wie so ein Hobel auf der Haut des Kunden wirken können. Wie lässt sich das denn umgehen?
Man kann es natürlich als kostenloses Peeling, als Zusatzeffekt mit dazu verkaufen, aber ich glaube, grundsätzlich kommt es nicht so gut an.
Ich glaube auch nicht.
Problematisch ist es tatsächlich, wenn man die Salicylsäure zum Beispiel mit Rizinusöl anreibt, dann denkt man, oh, ich habe eine schöne Lösung, das kann ich schön weiterverarbeiten, aber das ist eben ein Trugschluss, das kristallisiert nachher wieder aus.
Weil sich die Salicylsäure schön löst im Rizinusöl.
Genau, und dann eben nachher wieder die Löslichkeit runtergeht und dann kommen einfach wieder diese schönen Kristalle. Besser ist es eben, ein dünnflüssiges Paraffin zu verwenden oder auch hier einfach schon kurzum auf ein Rezepturkonzentrat zurückzugreifen.
Und wenn ich jetzt trotzdem im elektrischen Rührsystem arbeiten will, da gibt es ja die Eigenwärme.
Genau, also ich kann eben auf Basis von so einem Rezepturkonzentrat arbeiten, aber ich muss auch dann darauf achten, dass ich einfach nicht zu schnell rühre, sprich ich mache einfach die Drehzahl runter und kann dann gegebenenfalls lieber die Rührdauer etwas verlängern, sodass es nicht zu so einer starken Wärmezufuhr durch den Rührprozess eben kommt.
Das ist ganz wichtig. Es gibt noch ein Problem bei Salicylsäure, die darf nicht mit säurelabilen Stoffen verarbeitet werden. Erzähl mal dazu ein bisschen noch was.
Ganz genau, also die hat einfach eine stark saure Wirkung, sprich in wässrigem Milieu auch dann einfach einen stark sauren pH-Wert, den man messen kann. Und würde man da jetzt zum Beispiel einen deutlich basischen Rezepturbestandteil, wie jetzt zum Beispiel den Wirkstoff Erythromycin einarbeiten, dann würde dieser schlichtweg einfach kaputt gehen und nicht wirksam sein.
Und kann ich da auch noch ein bisschen was machen, dass ich versuche, den pH anzuheben, oder geht es gar nicht?
Also es wird dann schwierig. Für die beiden Wirkstoffe geht es wirklich nicht miteinander. Man kann sich bei anderen ein bisschen annähern. Da kommt es dann eben auch darauf an, wie stark instabil ist der zweite Wirkstoff. Bei manchen kann man vielleicht auch einfach die Haltbarkeit ein bisschen runtersetzen. Aber grundlegend wäre es besser, dann einfach zwei Rezepturen herzustellen.
Genau. Und wenn ich zwei Rezepturen herstellen möchte, muss ich mich natürlich an den Arzt wenden und das mit dem besprechen und auch eben neue Rezepte anfordern, damit ich nicht retaxiert werde, ne?
Ganz genau. Also man braucht unbedingt dann zwei Rezepte zum Abrechnen, dass man einfach beide Rezepturen getrennt dann abrechnen kann.
Wenn wir gerade beim Abrechnen sind, wie ist es, wenn ich jetzt Salicylsäure in einem Fertigarzneimittel als Grundlage verarbeite? Die Hilfstaxe ist ja gekündigt worden. Was kann und darf ich da abrechnen zurzeit, oder wie verfahrt ihr in der Apotheke da?
Das ist eine spannende Streitfrage. Grundsätzlich, was momentan publiziert wird, ist, dass eigentlich schon die komplette Packung eines solchen Anbruchs abgerechnet werden darf. Aber es kommt doch immer und immer wieder bei den Krankenkassen zu Retaxationen, was einfach total nervig ist, für uns einen großen Aufwand bedeutet. Man kann natürlich dann einfach sagen, rechne ich nicht die ganze Packung ab, aber wenn man nicht so viele Rezeptoren hat, dann bleibt einem natürlich das Zeug liegen und es ist einfach ärgerlich und führt zu Verlusten. Und würde ich schon grundsätzlich probieren, die kompletten Packungen abzurechnen, und man kann das ja im Regelfall auch begründen und muss dann halt mit der Krankenkasse in straight gehen sozusagen.
Was aber dann in der Praxis wieder Arbeit und Aufwand bedeutet, ne?
Leider ja.
Ja gut, und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine angebrochene Grundlage, keine Ahnung, die ist nach Anbruch 6 Monate haltbar, bei mir liegt sie aber schon 5 Monate rum, dann wird es ja auch ein bisschen kritisch, was dann die Haltbarkeit beim Kunden anbelangt. Also eigentlich ist es ja aus galenischer Sicht nicht so vorteilhaft.
Genau, also qualitativ einfach für einen Kunden auch nicht fair. So einen quasi alten Anbruch dann noch zu verwenden. Der hat einfach auch das Recht, so wie der erste Kunde, bei dem die Creme aufgebrochen wurde, die bestmögliche Qualität zu erhalten. Und das ist tatsächlich fraglich und auch also ein Streitfall, mit dem man über die Krankenkasse schon mal auch reden kann.
Und sollte und müsste eigentlich, wenn man wirklich qualitativ hochwertige Rezepturen abliefern will.
Genau.
Ja. Hast du noch Tipps, die man Kunden im Umgang mit Salicylsäure auf den Weg geben sollte?
Grundsätzlich, wenn man jetzt gerade so eine Okklusionsgeschichte hat, also wenn man wirklich Hornhaut auflösen möchte, kann man natürlich den Effekt noch ein bisschen verstärken, indem man zum Beispiel Baumwollsocken über Nacht trägt, über den Füßen. Und dann ist es aber auch noch wichtig bei den sehr hochprozentigen Rezepturen, also wenn man zum Beispiel so eine Tinktur aufträgt, um Warzen aufzulösen oder auch Hühneraugen, dass man dann die gesunde Haut drumherum schützt. Das kann man zum Beispiel mit einer Vaseline sehr gut machen, damit die nicht einfach auch komplett aufgefressen wird.
Genau, die sieht dann so richtig schön weiß und auch geweicht auf, ne?
Genau, dann kann man gleich den ganzen Zehen mit abschälen.
Ja. Das bei Erwachsenen geht es ja vielleicht noch, wenn aber Kinder zum Beispiel Warzen haben und dann so Riesenlöcher drin, das gibt oft viel Geschrei, ne?
Ja.
Ja, so ist es, kenne ich auch. Ja, Sarah, wir haben den Latschen Salicylsäure schon wieder abgehandelt. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und wie immer dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ?
Wir hatten ja tatsächlich in Biesingen ein sehr, sehr schlimmes Unwetter und hatten Hochwasser. Zum Glück sind tatsächlich unsere beiden Apotheken verschont worden, aber nur 150 bis 200 Meter entfernt war wirklich das Wasser, also schulterhoch. Und meine Kolleginnen haben tatsächlich wirklich wie die Löwinnen gekämpft und haben mit Einsatz von Windeln, die sie ausgepackt haben, einen Schutzwall, einen Damm gebaut und auch das Wasser fortgehalten. Und in solchen Momenten bin ich irgendwie massiv dankbar dafür, dass wir verschont geblieben sind und dass einfach unser Arbeitsplatz erhalten wurde, denn es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass man so ein Unwetter dann unbeschadet durchsteht.
Ich sag nur Ahrtal, wo ein ganzes Tal unter Wasser oder eine ganze Region unter Wasser stand und wo auch bis heute die Schäden noch sind. Und dann geht es nicht mehr nur um Arbeitsplatz, sondern eben auch um dein Zuhause, ne?
Ja.
Ja, das ist schon krass und ich zuck auch jedes Mal, wenn irgendwie Unwetter angesagt ist.
Es war zum Glück wirklich nur ein regionales Problem, aber man erschrickt natürlich schon zu Tode in dem Moment, wenn das Wasser in diesen Mengen und in der kurzen Zeit kommt.
Ja, genau. Das geht verdammt schnell. Ja, dann hoffe ich, dass uns in nächster Zeit keine größeren Regenergüsse, Regenschauer, Unwetter drohen. Und ich wünsche dir frohes Schaffen und bis zum nächsten Rezepturplausch. Mach's gut.
Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Schaff's gut. Eine schöne Woche dir.
Du auch. Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.